What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Mitten rein in die Weltmeisterschaft in Flandern, in Belgien, mit einer Goldmedaille für das deutsche Team im Teamzeitfahren, im Mixed-Teamzeitfahren der Damen und Herren. Das ist doch eine frohe Botschaft zum Start dieser neuen WhatsApp-Folge. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet heute Jonas Bayer.
Hallo.
Und ein leicht kränkelnder Thomas Gerlich. Wie geht's dir, Thomas?
Ah, wunderbar. Das ist vorhin ja schon off-air erzählt. Es ist, als Münchner kennt man das. Das ist die denkbar ungünstigste Kombination, die es gibt. Keine Wiesen und trotzdem Wiesengrippe. Das ist natürlich Katastrophe.
Bist du schon wieder zu leicht bekleidet Rad gefahren?
Ich wünschte, es läge daran. Aber nein. Einfach nur.
Okay. Dann decken wir mal über den Rest den Mantel des Schweigens.
Was heißt leicht bekleidet? Wenn dann ganz unentkleidet Rad fahren. Da bin ich großer Fan von. Aber wir schweifen schon wieder ab. Du hast dich noch nicht vorgestellt. Der Mann der Anmoderation, Lukas Bergmann.
Doch, ich habe meinen Namen schon gesagt.
Hast schon gesagt?
Aber kannst du auch gerne nochmal
in der ersten Minute schon nicht zugehört. Es ist
so läuft das.
Liegt an der Krankheit. Was soll man da machen? Da leidet auch das Hirn darunter.
Ja, aber tatsächlich ganz geil eigentlich. Ich habe mir heute schön das Mixed-Teamzeitfahren von vorne bis hinten einmal komplett angeschaut. Wenn man krank ist, hat man da nichts zu tun. Man liegt da eigentlich nur auf dem Sofa und sonst, keine Ahnung, wäre ich Rad gefahren oder hätte irgendeinen Unsinn gemacht. Aber schön auf die Couch, Tee trinken, Radfahren angucken, Toni Martins Abschied feiern, sich freuen. Ah, herrlich.
Ich glaube, damit muss man eigentlich fast einsteigen. Wir waren jetzt 2 Wochen raus und in dieser Zeit ist einiges passiert und ich glaube, die größte Nachricht war ganz klar, Toni Martin wird seine Karriere beenden. Und was
hat
war
sie
das
schon
dann
beendet?
Heute nochmal? Ja, mit,
so schnell
mit
geht's.
Dem Rennen heute. Das war sein letztes Rennen. Aber besser kann man es ja nicht beenden, oder? Dann haut er hier nochmal eine Goldmedaille raus, zusammen mit Niki Jas Arndt und Max Walscheid und dann natürlich den drei Frauen, Lisa Brennauer, Micke Krüger und Lisa Klein. Hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Zettel gehabt, dass die, klar haben wir schon um die Medaillen damit fahren, aber dass die hier das ganz große Ding nochmal holen. Respekt. Und natürlich geil für Toni Martin, so ein letztes Rennen.
Also fürs Podium waren sie auf jeden Fall Kandidaten, allein wegen der Weltrekord-Damen, die da mitgefahren sind. Aber ich glaube, das Pendant gab es ja zum Beispiel in Italien auch bei den Herren. Oder von den individuellen Zeitfahrern waren ja ein paar Stärke da auch dabei, Team Schweiz, saustark besetzt. Aber dann mega geil, dass es so gut gelaufen ist. Und das Wort zu Toni Martin nochmal, man macht das ja als Kommentator immer, dass man dann nochmal alle Erfolge so aufzählt, so ganz klassisch. Und das haben ja heute auch die UK-Kommentatoren nochmal gemacht. Und zum einen fällt einem bei sowas auf, wie beliebt und wie berühmt einfach Toni Martin war weltweit, dass es einer der größten und erfolgreichsten Radsportler hatten, war, die Deutschland wahrscheinlich jemals hatte. Und wie scheiße lang es dauert, bis du alle Erfolge mal aufgezählt hast. Diese ganzen Zeitfahr-Individual-Weltmeistertitel, irgendwelche Siege, die er vor 5 bis 10 Jahren geholt hat, Träger des gelben Trikots und so weiter. Also das muss man sich auch einfach nochmal vor Augen führen, wie unfassbar gut Toni Martin war. Und da kann man auch nur den Hut vorziehen und natürlich mega geil mit einer Goldmedaille, mit einem Regenbogentrikot nochmal jetzt die Karriere zu beenden. Das ist natürlich die Märchenstory.
Bleibt nur noch zu sagen, wie es die englischen Kommentatoren gesagt haben, dunkel Toni. So haben die das Ganze dann beendet, als er da saß. Du hast vollkommen recht natürlich und es glaube ich bleibt trotzdem hervorzuheben, dass die Deutschen vor allem, weil sie deshalb gewonnen haben, weil sie sowohl ein starkes Männer- als auch ein starkes Frauenteam hatten. Also bei den Holländerinnen, die Platz 2 belegt haben, da haben die, sind die Frauen, die sicherlich die stärksten, also wenn man alle übergreifend mal schaut, waren die holländischen Frauen sicherlich die stärksten in der Disziplin. Die hatten aber so viel Vorsprung schon auf die deutschen Männer, dass sie es nicht mehr aufholen konnten mit eben Annemiek van Vleuten und Ellen van Dijk, die natürlich super stark waren, aber die sind nicht rangekommen an diese Truppe von Lisa Brennauer, Lisa Klein und Micke Krüger, die auch ein super Zeitfahren hingelegt haben.
Ja, man muss echt sagen, auf alle...
Bauke.
Ja, der alte Zeitfahrer. Genau,
sie hatten aber auch kein Tom Dumoulin, das war ja das Problem, glaube ich, ein bisschen auch.
Denkst du auch, ja. Und die Belgier, da ging es vor allem um die Männer, weil die hatten nicht Wout van Aert und Remco Evenepoel. Ich glaube, Thomas, du hattest geschrieben, Belgien verzichtet auf die beiden. Ich vermute ziemlich, dass die beiden verzichtet haben auf diesen Wettbewerb. Also ich glaube, die haben einfach sehen das nicht so wirklich und konzentrieren sich auf die Straßenrad-Weltmeisterschaften am Sonntag. Aber
die belgischen Männer trotzdem noch erstaunlich gut waren. Also muss ich tatsächlich sagen, die waren sogar da, als sie gefahren sind, noch in Führung. Also ich glaube, dass sie noch vor Dänemark und auch Schweiz und so weiter waren. Also die haben, hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so gedacht, wegen der Kampanats und so. Ben Hermanns war noch dabei. Also auch gute Fahrer, aber jetzt nicht so gut. Die haben mich tatsächlich noch positiv überrascht. Am Ende muss man tatsächlich aber sagen, dass die Deutschen einfach auf alle sechs Fahrer gesehen das ausgeglichenste Team haben, würde ich behaupten. Weil wenn man die individuellen Zeitfahrer anschaut, bei Schweiz hättest du noch Küng oder Bissegger gehabt und die Deutschen waren trotzdem sogar noch schneller als die, dass die deutschen Frauen brutal krass unterwegs sind. Das haben wir bei der Bahn-WM gesehen. Die Italiener waren gar nicht so viel schneller, auch als die deutschen Herren, muss man sagen. Also obwohl man da sagen müsste, okay, das Dreierteam mit Filippo Ganna, das ist schon brutal vorne dran. Und am Ende gewinnt es halt die Nation, die halt auf sechs Fahrer gesehen das breiteste Team hat, ohne jetzt den absoluten individuellen Superstar vorne drin. Das war natürlich auch schön zu sehen.
Krasseste Leistungsunterschiede gab es, glaube ich, bei der Schweiz. Also Marlen Reuser ist gefahren bei den Frauen. Die anderen haben einem schon fast leid getan, die anderen beiden Frauen. Also die sind einfach nicht auf dem Level von Marlen Reuser. Muss dazu sagen, ich glaube, es sind aktuell exakt zwei weitere Fahrerinnen im Zeitfahren auf ihrem Level. Also mit Annemiek van Vleuten und Ellen van Dijk sind genau zwei Fahrerinnen, glaube ich, die einigermaßen mit dir mithalten können. Und die ist unglaublich viel von vorne gefahren, hat fast ein Solo-Zeitfahren gemacht. Ein paar Ablösungen natürlich bekommen, aber dann auch.
Die aber sehr kurz waren.
Ja, vor allem am Ende. Also am Anfang gehe ich davon aus, dass sie noch mal mehr getauscht haben. Aber hinten raus hat man dann gemerkt, dass sie da kaum noch mitziehen können. Da ist einfach der Leistungsunterschied dann sehr groß. Und das ist natürlich immer ein Problem von solchen Teamzeitfahren, dass man da auch auf eine Breite im Land angewiesen ist, die, glaube ich, da einfach nicht da war. Und dann hat sich die andere Fahrerin sogar entschuldigt, glaube ich, noch bei Marlen Reuser, dass sie da nicht mehr in die Führung gehen konnte. Also es liegt ja nicht daran, dass sie nicht wollte oder so. Das kann man jetzt, wenn wir nachher über Evenepoel und Sonny Colbrelli sprechen, der hat sich Sonny Colbrelli nicht entschuldigt, der wollte aber auch nicht führen, sondern hier ging es einfach darum, sie konnte nicht mehr führen und Marlen Reuser war zu stark. Und das kostet einem dann auch gerne mal eine Medaillenchance bei diesem Wettbewerb. Ich habe noch eine Frage an euch und zwar, wann wird dieses Trikot eigentlich getragen?
Also nie.
Nee, oder?
Und damit kommen wir zur ersten Kategorie.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, jetzt hast du schon so angefragt, dann müssen wir das vorziehen. Das ist ja der große Ausrutscher. Also zum einen könnte man sagen, Toni Martin gewinnt nochmal ein Regenbogentrikot und kann es nie tragen, aber auch die anderen fünf werden es nie tragen, weil diese Nationen Mixed Team Relays, Teamzeitfahren, die gibt es ja nur bei Europa- oder Weltmeisterschaften. Und das ist genau das Problem. Dieses Trikot wird jetzt nie, also stand jetzt, nie bei irgendeinem Rennen getragen. Das ist tatsächlich sehr schade, muss ich sagen. Also Niklas Arndt und Max Walscheid hätte ich schon gegönnt, das mal irgendwo noch spazieren zu fahren oder auch den Damen. Aber dieses Trikot, ein Weltmeistertrikot, das einfach nie zu sehen sein wird. Das ist ein klarer Ausrutscher natürlich.
Natürlich stark. Aber trotzdem ist das natürlich in der Vita mit drin. Das darf man jetzt nicht sehen. Und Max Walscheid, muss man langsam sagen, nicht nur jetzt im Teamzeitfahren, sondern generell, was er in den letzten Wochen und Monaten in Zeitfahren hingelegt hat. Der Mann entwickelt sich richtig gut. Das ist auf jeden Fall eine richtige Wucht im Zeitfahren geworden.
Und nicht nur im Zeitfahren, also auch im ganz normalen Straßenrennen ist er in absoluten Topform. Er hat einen riesen Schritt nochmal gemacht dieses Jahr. Würde ich behaupten, wird am Sonntag im Einzelzeitfahren der Männer, wenn wir vielleicht da einspringen wollen, glaube ich, Elfter am Ende, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch eine super Leistung.
Ja, Elfter.
Und Toni Martin auf Platz 6. Ich glaube, das hat mich am meisten überrascht, also dass Walscheid da so vorne reinhalten kann. Da konnte man schon mit rechnen, einfach von seinen vorherigen Ergebnissen. Ich glaube, man hat jetzt nochmal gesehen, Toni Martin, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich nochmal darauf vorbereitet hat, auf diesen Wettkampf nochmal speziell. Aber auch, dass er bei den vorherigen Zeitfahren, sagen wir mal so, relativ wenig Power gegeben hat oder wenig gezeigt hat von dem, was er tatsächlich zu leisten imstande ist.
Wann war das letzte Zeitfahren außerhalb der deutschen Zeitfahrmeisterschaften, wo Toni Martin richtig 100% gefahren ist? Also tatsächlich musste man in den letzten 1, 2, 3 Jahren sagen, dass das ja kaum noch der Fall war. Deutsche Meisterschaften, die hat er einfach gefühlt, weil er einfach immer noch der Beste ist, sowieso gewonnen, wenn er sich anstrengt. Und genau wie du sagst, so kam es mir auch vor, jetzt bei der WM hat er sich nochmal gedacht, gut, jetzt zeige ich nochmal alles. Und dann sieht man, dass der immer noch zu Top 5 bis Top 10 der Welt einfach gehört, auch im Einzelzeitfahren. Das ist schon eine Wucht.
Ja, wenn wir dann schon beim Zeitfahren natürlich sind, bei den Herren, dann müssen wir eigentlich den aus Reißer auch noch ansprechen. Und das ist die silberne Sammlung von Wout van Aert. Kommt noch eine schöne Medaille dazu. Er hat sich selber auch sehr herrlich darüber lustig gemacht. Deswegen der Ausreißer für mich hat eine Karikatur. Ich weiß gar nicht, ob die in einer belgischen Zeitung stand. Wahrscheinlich hat er auf Twitter und Instagram nochmal gepostet, die ihn da nochmal ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass schon wieder da eine Silbermedaille dazukommt. Aber ich würde mal so sagen, wenn man am Sonntag auf Radsport wetten will, dann sollte man vielleicht auf Wout van Aert auf Platz 2 tippen. Das ist bei Weltmeisterschaften und Groß-Events scheinbar nicht die schlechteste Wahl.
Also er ist auf jeden Fall, ich habe vorhin mal geschaut, bei Wettanbietern auf jeden Fall der Favorit fürs Rennen. Ist vielleicht die Frage, ob die Quote auf Platz 2 vielleicht sogar besser ist als die auf Platz 1. Also ja, lukrativer eben, wahrscheinlich, ja? Ja,
vielleicht auf Platz 2. Und sie ist deutlich wahrscheinlicher.
Ja, das ist Wahnsinn, der Mann. Also wie viel zweite. Aber das ist halt genau das Problem. Der Mann kann einfach wirklich bei jeder Art von Rennen Zweiter werden, weil er halt auch einfach jede Art von Rennen gewinnen kann, muss man einfach so sagen. Also außer jetzt die krasseste Bergankunft, aber...
Ja, gut, er hat die Etappe über den... welchen Berg war es in der Tour de France gewonnen?
Ja, Ventoux, aber eben nicht die Bergankunft.
Ja, das sei alles dahingestellt. Wir haben ja schon mal darüber ein bisschen gesprochen gehabt. Und ich habe damals schon gesagt, er wird natürlich sehr viel Zweiter, aber er wird auch sehr, sehr viel Erster.
Also, Tour of Britain, 4 ja. Etappensiege.
Also er wird auch dadurch viel Zweiter. Bei Peter Sagan ist das auch so, glaube ich auch. Ich glaube, Peter Sagan hat die meisten zweiten Plätze bei der Tour de France, was natürlich auch daran liegt, dass er super viel Rennen gewinnt und wie Thomas Sido gesagt hast, bei super vielen Rennen gewinnen kann. Und das ist mal, also so viel zweite Plätze, da gibt es vielleicht noch 3 andere Fahrer, die ähnlich viel zweite Plätze überhaupt erreichen können in einem Jahr, einfach weil sie sonst gar nicht in der Lage sind, da mitzuhalten. Geschlagen wurde nur von Filippo Ganna, der ein absolutes Sahne-Zeitfahren hingelegt hat. Am Ende sind es, wie viele Sekunden, muss ich jetzt schnell nachschauen? Genau, 6 Sekunden nur, also das ist ja super wenig, das ist eine Kurve. Kann man von außen eigentlich gar nicht analysieren, woran es lag. Also 6 Sekunden auf so einem ewig langen Kurs, wie da, 43 Kilometer waren es. Am Ende 54 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit von Filippo Ganna, also super schnell.
Die Eurosport-Kommentatoren haben heute darüber philosophiert, ob Ganna vielleicht eine Lackierung hat, die je nach Geschwindigkeit die Farbe ändert. Vielleicht lag es daran. Vielleicht. Filippo Ganna hat jetzt wirklich mittlerweile bei jedem Zeitfahren eine neue Lackierung. Und jetzt die letzten 3 waren, glaube ich, blau-rot. Heute hat er eben grün gehabt. Also ich würde jetzt mal auf die italienische Flagge tippen. Aber die Eurosport-Kommentatoren haben heute viel Zeit darüber verloren, zu philosophieren, woran könnte es liegen. Hat er vielleicht eine Farbe, die vom Wind irgendwie sich daran vielleicht die Farbe verändert? Ja, vielleicht lag es daran.
Ja, es war ein bisschen ein Verhängnis. Für Wout, für Filippo war es natürlich gut, dass es da dann doch flacher als sonst in Flandern war bei diesem Zeitfahren. Denn sonst glaube ich, Jonas, ich glaube, du vertrittst auch die Meinung, wir haben schon mal drüber gesprochen, dann wäre es schwieriger für Ganna geworden und dann wäre Wout van Aert wahrscheinlich der absolut sichere Sieger gewesen.
Man muss sich vorstellen, die Belgier, die machen ihre Weltmeisterschaft im eigenen Land und dann machen sie einen Zeitfahrwettbewerb, bei dem sie wissen, ja, wenn es ganz flach ist wie hier, ist Ganna erstmal schwierig zu schlagen. Einen Berg hätte man vielleicht, so einen kleinen Hügel hätte man einbauen können, da wäre ich mir ziemlich sicher, dass Wout van Aert gewonnen hätte. Aber faire Sportsmänner in Flandern, die wollen den Parcours nicht zu ihren Gunsten beeinflussen.
Vor allem viel flacher kann es ja gar nicht sein. Also das Höhenprofil, das ich habe, da sind hier glaube ich so 8 Punkte eingezeichnet, die sind alle zwischen 1 und 4 Meter über Meeresspiegel. Ja, das ist schon... jede Unterführung hat mehr Höhenmeter. Das Krasse allerdings, muss man trotzdem sagen, wenn es so flach ist, Remco scheint watttechnisch wieder richtig unterwegs zu sein. Ich habe auch ein Interview von ihm danach gelesen, da sagt er, ist jetzt wieder in der Form, vielleicht sogar besser als vor seinem Crash Lombardia letztes Jahr. Also er meint, dass er jetzt langsam wieder richtig da ist. Also dass auf so einem flachen und langen Zeitfahren Remco vor Stefan Küng, Kasper Asgreen, Tadej Pogacar und so weiter landet, ist schon auch nochmal eine Ansage. Also Remco auf Platz 3, hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem Kurs vorher.
Ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden, auch nach Länge. Also solche langen Zeitfahren sehen wir sehr, sehr selten in der World Tour, muss man einfach sagen. Das gibt es kaum noch, auch nicht bei der Tour de France. Da ist dann meistens 30 Kilometer so die langen Zeitfahren. Und es scheint fast so, dass Stefan Küng da ein bisschen mehr Probleme hat. Also er ist ja Europameister geworden im Zeitfahren vor Filippo Ganna. Kann man auch sagen, weiß nicht, was Ganna da gemacht hat, aber spielt auch keine Rolle. Sondern, dass er Probleme hat bei so längeren Zeitfahren, dass es dann ein bisschen nach unten geht. Bei Stefan Bissiger würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Der glaube ich, bei so kurzen Zeitfahren, so 10, 12 Kilometer absolute Weltspitze ist. Jetzt ist er hier auch ein super Platz belegt. Also siebter Platz für ihn ist ja auch wunderbar. Aber ich glaube, da hat er größere Probleme als bei diesen kürzeren Zeitfahren, wo er dann nochmal stärker wird. Und sicherlich hat es auch Toni Martin nochmal in die Karten gespielt, dass es ein längeres flaches Zeitfahren war.
Bevor wir gleich zu den Frauen kommen, möchte ich noch zwei Leute ansprechen. Das ist zum einen natürlich nochmal Toni Martin auf Platz 6, der da auch in seinem letzten Einzelzeitfahren da nochmal einen raushaut. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wer wird der neue Toni Martin, der für Jumbo Visma das Feld während solchen Grand Tours dann komplett von vorne anfährt? Holen Sie sich da jemand Neues?
Rowan Dennis ist ja schon verpflichtet.
Ich glaube, das ist der legitime Nachfolger dafür. Wahrscheinlich wirklich, ja.
Und sie haben noch den neuntplatzierten Eduardo Affini. Der ist auch bei Jumbo unter Vertrag. Also sie haben,
das ist richtig.
Sie haben ein paar Leute, die das machen können, glaube ich.
Also ich will nächstes Jahr, es gibt ja, also ich glaube, Vuelta-Auftakt-Etappe wird ein Teamzeitfahren sein. Wir haben dieses Jahr bei der Grand Tour kein Teamzeitfahren gesehen, wird ja eh immer weniger. Ich will nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein Teamzeitfahren sehen, vielleicht sogar bei der Tour. Wenn Jumbo Visma ihre Leute fürs Teamzeitfahren aufstellt, also wenn die Top-Garde da ist, dann wird aber rasiert. Also die Zeitfahr-Tretmannschaft, die dieses nächstes Jahr auf die Beine stellen können, das ist ja abartig.
Und ein Mann, über den ich auch auf jeden Fall noch sprechen will, ich weiß, dass Jonas eigentlich nur mit den Hufen scharrt und über ihn sprechen möchte, denn es ist seine neueste Lieblingsentdeckung. Hier, wir wohnen ja in einer WG zusammen und es vergeht eigentlich kein Tag, in dem Jonas Bayer nicht zu mir kommt und sagt, Ethan Hayter, was ist das eigentlich für ein Mann? Richtige Legende, fährt hier auch wieder auf Platz 8, der Brite, und der hat in den letzten zwei Monaten richtig, richtig stark auf sich aufmerksam gemacht, hat auch bei der Tour of Britain zum Teil gegen Wout van Aert und Julian Alaphilippe richtig gut ausgesehen.
Den habe ich hier zum Glück nochmal untergebracht, als du schon genölt hast und den Raum verlassen wolltest. Da habe ich nochmal kurz seinen Namen genannt, deshalb muss ich den natürlich jetzt immer wieder erwähnen, weil ich einen absoluten Glückstreffer gelandet habe und den mal erwähnt hatte, weil ich ihn, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei der Tour of Britain war oder woanders. Und da hatte ich ihn mal gesehen und der ist super stark, also der ist bei dieser Tour of Britain wahnsinnig gut gefahren, hat Sprints mit Wout van Aert mitgezogen, er war sehr lange Zeit im Führungstrikot, hat nur die letzte Etappe, da hat er dann das Führungstrikot verloren gegen Wout van Aert auf so einem Klassikerkurs, also ganz junger Mann von Ineos, den sie sicherlich nächstes Jahr schon zum Giro oder zu einer anderen Grand Tour mitnehmen werden, einfach weil er für ein gewisses Level von Erfolg sprechen wird.
Aber wenn wir gerade noch bei der Tour of Britain sind, einfach nur, weil ich die Ergebnisliste sehe, ist auch nochmal ein kleines Stück weg. André Greipel nochmal ein zweiter Platz auf der letzten Etappe. Da hätte es fast mit dem nächsten Märchen auch nochmal geklappt. Aber Wout van Aert wollte sich auch diesen Sprintsieg, seinen vierten Etappensieg, dann nicht nehmen lassen. Aber das hat mich auch nochmal gefreut, dass André Greipel da hinten raus nochmal doch ganz vorne nochmal reinhalten kann.
Dann schauen wir doch noch aufs Frauenzeitfahren, denn auch da gab es nochmal, sagen wir mal, erfreuliche News für eine Freundin unseres Podcasts, die auch hier schon zu Gast war. Sie hat nämlich an ihrem 30. Geburtstag, Thomas, du hattest das bereits bei uns auf dem Instagram-Account gepostet, dieses Zeitfahren bestritten und es sollte Gold werden. Es hat nicht ganz gereicht, aber Silber für Marlen Reusser an ihrem 30. Geburtstag, glaube ich, damit wird sie auch zufrieden sein.
Ich glaube, es hat aber ein bisschen gebraucht. Also ich glaube, direkt danach war sie tatsächlich selbst über die Silbermedaille ein bisschen enttäuscht, weil sie hat bei uns im März schon angekündigt, ich glaube, dass die WM, das Zeitfahren, das ganz, ganz, ganz große Ziel für sie dieses Jahr war. Mit dem Europameistertitel noch im Rücken war sie auch eigentlich die absolute Favoritin, schlägt auch noch Annemiek van Vleuten, dann kommt halt die nächste Niederländerin, Ellen van Dijk, die auch gerade nochmal richtig, richtig gut in Form ist. Hätte ich fast schon gesagt, auf ihre alten Tage, aber 34 ist auch noch nicht das ganz hohe Alter. Aber das war schon wahnsinnig knapp. Also ich glaube, beim zweiten Checkpoint war Marlen Reusser noch knapp in Führung. Hinten raus waren es dann 10 Sekunden, die sie hinter Ellen van Dijk ins Ziel kam. Ja, brutal stark, also braucht nicht drüber reden. Wir haben ja, glaube ich, die letzten Folgen auch schon mal erwähnt, dass Marlen Reusser echt diese Saison auch nochmal ein oder zwei Schritte nach vorne gemacht hat. Und sie ist im Zeitfahren einfach ganz klar eine der Top 3 Zeitfahrerinnen der Welt.
Und wie absurd hoch das Level ist, also wie auch absurd hoch das Level ist im Frauenradsport, sieht man auch daran, 30 Kilometer waren es, 50er Schnitt von Alan van Dijk und Marlen Reus. Also das ist ein verrückt hohes Level. Die waren auch, die drei eben vorne, Annemiek van Vleuten noch knapp unter 50. Die waren noch, also van Vleuten 24 Sekunden hinter van Dijk, die gewinnt. Und die waren dann eine Minute schon vor der viertplatzierten Amber Neben. Über die können wir gleich nochmal einen Satz verlieren. Aber die waren auch, also das ist so ein hohes Level. Da ist kaum zu glauben. Also 50 km/h im Schnitt über 30 Kilometer, ist Wahnsinn.
Alan van Dijk hat auch schon die Europameisterschaft im Zeitfahren gewonnen. Für mich auch immer wieder so eine Fahrerin. Hat sie nicht?
Nee, die zweite ist sie gewonnen. Marlen Reus hat auch das Zeitfahren gewonnen, ja.
Ah, stimmt, da war es anders.
Das Straßenrennen hat sie aber gewonnen, Alan van Dijk.
So rum war es. Ja. Aber auf jeden Fall, Alan van Dijk ist auch so eine Fahrerin. Also, die ist natürlich immer gut, aber die hat auch so komplette Phasen. Und dann denkt man so, ja gut, vor so einer WM, da fahren so viele Topfahrerinnen mit, da hat man sie jetzt dann auch nicht als Topfavoritin auf dem Zettel. Und dann ist sie aber auf einmal da, in so einer Woche und ist da auf einmal in Topform und ist da in jedem Rennen auf dem Podest. Das ist auch so eine Wahnsinns ja Auf- und Abfahrerin. Ich weiß immer nicht so ganz, wie ich sie einschätzen soll, aber sie ist dann auf einmal da und gewinnt dann wieder. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Muss man sich vorstellen, die Niederländerinnen haben Ellen van Dijk, die jetzige Weltmeisterin im Einzelzeitfahren, nicht mal mitgenommen zur Olympia. Also was die für eine Breite am Allein schon, also es ist ja unglaublich schwierig überhaupt als, wenn man aus den Niederlanden stammt, als Frau überhaupt die Chance haben, Weltmeisterin zu werden. Also die haben sehr, sehr viele, die es können und überhaupt die Chance zu bekommen, da mitfahren zu dürfen, ist schon so gering, weil die so unglaublich viele haben. Also es ist ja immer noch Demi Wollering, die da jetzt in den Startlöchern steht. Das ist eine unglaubliche Dichte. Chantal van den Broek-Blaak, die nicht mal mehr eine Rolle wahrscheinlich spielt in diesem Auswahlprozess. Das ist unglaublich. Die sind so, so gut und sie ist in einer absoluten Topform. Ich habe gerade nochmal geschaut, ich glaube, sie hat auch schon 9 Siege dieses Jahr. Also die ist einfach auch eine absolute Weltklassefahrerin, auch wenn du, Lukas, wie du richtig sagst, sie manchmal nicht immer so die Ergebnisse bringt, aber immer noch auf einem absoluten Top-Niveau.
Also sie hat es aber auf jeden Fall geschafft, zum Herbst jetzt nochmal richtig zu pieken, weil beim Giro war sie zum Beispiel gar nicht ganz so in Topform, wenn man auf die Ergebnisse auch schaut. Klar ist sie immer eine Topfahrerin, aber jetzt nicht so die immer ganz vorne reinfährt oder die Siege holt. Und jetzt, wenn wir darüber sprechen, wie krass Wout van Aert ist und so weiter, Ellen van Dijk in 13 Tagen hat sie 4 Medaillen geholt. 2x Gold, 2x Silber. Ja, und das WM-Rennen kommt noch. Also die ist schon, wie gesagt, zum Herbst richtig pieken. Wenn du im Zeitfahren Vize-Europameisterin wirst, im Straßenrennen Europameisterin, Weltmeisterin beim Zeitfahren, im Teamzeitfahren auch noch Vize-Weltmeisterin. Und jetzt mal schauen, was am Wochenende noch passiert. Also der Herbst geht gut bei ihr, kann man auf jeden Fall sagen.
Muss man, glaube ich, auch nochmal hervorheben, dass eine Spezialität am Frauen-World-Tour-Kalender natürlich ist, dass es nicht ganz so viele Highlights gibt und die sehr breit gestreut sind. Also, dass eine Form halten im Frauenradsport sehr, sehr viel wichtiger ist als bei den Männern, wo die Teams zum einen größer sind, aber auch die Highlights sehr viel mehr verteilt sind oder sehr viele unterschiedliche Highlights gibt. Bei den Frauen ist fast alles Klassiker und sehr verteilt. Das heißt, da muss man sehr viel länger eine Form halten können, was natürlich auch so jemand wie Annemiek van Vleuten und sowas auszeichnen, weil die dann immer in Topform sind oder zumindest so in Form. Das bei den Männern gibt es ja viel mehr diese Form aufbauenden, einfach weil es möglich ist. Bei den Frauen ist es gar nicht immer möglich, das überhaupt zu machen. Das macht es natürlich auch schwieriger.
Chloe Dygert war nicht dabei, die hat ihre Saison schon beendet für diese Saison, will sich noch weiter auf ihr Rehabilitation nach der Verletzung im vergangenen Jahr konzentrieren. Kann man deswegen auch sehr gut nachvollziehen. Deswegen aber natürlich die Amerikanerinnen um eine Top-Favoritin ärmer. Amber Neben, du hast es schon gesagt, wird trotzdem Vierte. Lisa Brennauer direkt dahinter auf Platz 5 und Lisa Klein auf Platz 7. Sicherlich auch gute Ergebnisse für die beiden deutschen Fahrerinnen.
Ganz kurz, Jonas, warum wolltest du über Amber Neben nochmal ein Wort verlieren?
Die ist 46 Jahre alt. Das ist ihr viertes,
das ist Wahnsinn, oder?
Ihr viertes Rennen dieses Jahr. Laut
ja, sie hat die nationalen Meisterschaften, Olympia und Weltmeisterschaften ist sie gefahren. Das war's.
Ja. Nie schlechter als Platz 7. So ja, viel dazu.
Ist gut.
Schlechtestes Zeitfahrergebnis dieses Jahr, Platz 5 bei Olympia.
War auch schon zweimal Weltmeisterin, ja. 2016. Ja. Da war sie auch noch nicht mehr ganz so jung.
Da war sie 41.
Naja.
Und 2008 auch noch. Da war sie noch ein bisschen jünger. Also es ist eine, ich weiß gar nicht, sie fährt, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt noch, sie hat wohl noch einen Vertrag oder fährt bei einem Team, aber ich glaube, sie fährt keine wirklichen Rennen mehr. Sondern ist halt dabei und macht so ihr Ding. Aber bei der Weltmeisterschaft geht es irgendwie immer in die richtige Richtung. Platz 4, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, muss man sagen.
Ja, ist doch aber dann ein gutes Zeichen vielleicht für Marlen Reusser. Wir sagen, es ist schade, dass sie so spät angefangen hat.
Aber kann ja noch 16 Jahre fahren.
Hat sie ja noch hier 16 Jahre mindestens vor sich.
Ich kann noch eins sagen zu Marlen Reuser. Ich glaube, SD Works, das Team, die sind richtig froh über den Zeitpunkt, wann sie den Vertrag unterschrieben haben. Also würden sie jetzt nochmal neu verhandeln, ich glaube, da wäre ein ganz anderer Marktwert oder ganz andere Konkurrenz auch um Marlen Reuser da, die in das eigene Team zu holen.
Sie gewinnt nämlich nicht nur bei Zeitfahren oder kommt da aufs Podium, sondern hat inzwischen auch noch eine andere Qualität entwickelt auf normalen Etappen. Ich bin sehr gespannt auf den Samstag, wo das Frauen-Straßenrennen dann bei der Weltmeisterschaft stattfinden wird. Was da Marlen Reuser zeigen kann, ist vielleicht nicht ganz ihr absolutes Profil mit diesem sehr, sehr wellig, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Und
die EM war auch schon wellig.
Glaube, dass sie da was.
Und da ist sie siebte geworden. Also ich traue ihr da schon
richtig,
einiges
aber
zu.
Aber da gibt es nochmal, also da ist sie halt nicht, glaube ich, in der Lage, dass sie wirklich aufs Podium fahren kann, weil es da zu starke andere Fahrerinnen gibt, die auf diesem welligen Terrain extrem stark sind. Unter anderem auch eine Deutsche, werden wir gleich sicherlich auch noch drauf kommen.
Genau jetzt eben, würde ich sagen, oder? Weil Diane Lippert hat ein brutal starkes Europameisterschaftsrennen abgeliefert. Platz 2, also Anne van Dijk hatte sich da gelöst, hatte den Solosieg geholt und aus der Verfolgergruppe gewinnt Diane Lippert dann den Sprint saustark und wird Zweite. Also mit ihr kann man bei der WM auf jeden Fall rechnen, würde ich sagen.
Es ist ein sehr merkwürdiger Kurs bei der WM, wenn wir da schon jetzt darauf zu sprechen kommen. Und zwar gibt es zwei Rundkurse. Also der Start ist in Antwerpen. Von dort aus geht es dann erstmal, jetzt muss ich mal nachschauen, wie viele Kilometer es sind. Circa 50, bisschen mehr als 50 Kilometer in Richtung Leuven, wie auch immer. Und dann gibt es dort zwei Rundkurse. Erst wird der eine Rundkurs einmal gefahren, dann wird der andere Rundkurs einmal gefahren und dann wird nochmal der erste Rundkurs noch zweimal gefahren bei den Frauen. Das geht ja bei den Frauen noch einigermaßen im Kopf, auch wenn man da ein bisschen drüber nachdenken muss. Bei den Herren wird es dann gleich vorgewillt, kommen wir gleich drauf zu sprechen, bleiben wir erstmal beim Frauenrennen. Aber diese Streckenführung ist schon wieder grandios von den Belgiern. Einfach totale Verwirrung.
Kann man darauf wetten, dass sich irgendwer verfahren wird? Das wäre meine Wette. Also ich auf Ergebnisse wetten würde ich nie machen. Aber darauf, irgendwer biegt am Kreisverkehr mal falsch ab. Safe.
Das ist man aber gewohnt aus belgischen Rennen. Also wir schauen uns ja meistens nur die Profile an. Und wenn man sich mal die Karten anschaut von diesen belgischen Klassikern auch, das ist sehr, sehr verwirrend. Also da wird ja mehrfach über Berge gefahren. Es werden verschiedene Zufahrtsstraßen genommen. Es sieht dann aus wie so ein Spinnennetz am Ende. Ja, damit kennen die sich eigentlich aus. Ich hoffe auch, dass niemand falsch geleitet wird. Also es ist natürlich immer das Worst Case, sich zu überlegen, oh, wenn jetzt jemand hier falsch wird. Aber gut, Rundkurs und wieder zurück. Das sollten die hinbekommen, oder? Also das sehe ich jetzt erstmal noch nichts kommen. Bei den Männern, da werden wir gleich nochmal schauen, wie es da aussieht.
Da wird ein paar Mal zwischen den Rundkursen gewechselt. Ein paar Mal sehr oft. Okay, dann bleiben wir aber erstmal noch bei den Frauenrennen, bei den Favoritinnen. Klar, Liane Lippert nach dem Europameisterschaftsrennen, das da vom Profil, wir haben es schon angesprochen, auch sehr hügelig war. Und in der Form, wie sie sich befindet, gegen wen sie da auch bei der Europameisterschaft bestanden hat und dann im Schlussspurt sich Platz 2 geholt hat, ist eine Ansage und für mich eine ganz, ganz heiße Medaillenkandidatin, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern ich glaube, die haben auch einige der internationalen Konkurrentinnen auf dem Zettel.
Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich immer noch nicht die Kader wirklich gesehen, welche Nation mit welchen Fahrerinnen antritt. Das wird ja immer auch ein bisschen mit die Frage sein. Da blickt man bei diesen ganzen WM-Rennen gar nicht ganz durch. Aber im Zweifel wird sie Konkurrenz aus Holland bekommen. Das kann man auf jeden Fall mal sagen.
Wirklich?
Ja.
Anne van Dijk vielleicht.
Unter anderem wahrscheinlich, ja. Nee, aber wie gesagt, ich zähle sie tatsächlich auf Medaillenkandidatin am Samstag absolut.
Ja, ansonsten ist natürlich klar, die üblichen Verdecken. Elisa Longoborghini ist auch für dieses Profil, glaube ich, sehr gut gemacht. Kasia Nwiadoma. Und aus belgischer Sicht, glaube ich, Lotte Kopecky, die auch einen extrem starken Herbst bisher zeigt, die ist in richtig, richtig guter Form. Die, glaube ich, haben einige die Hoffnung drauf, in Belgien, dass es da auch für einen Heimsieg reichen könnte.
Es könnte auch sein, dass es gar nicht der schwerste Kurs ist. Also es ist ganz schwierig zu sagen, auch wie so ein Rennen dann gefahren wird natürlich. Also es ist bei weitem nicht so schwer oder vor allem schwer am Berg wie letztes Jahr, als Julia Alaphilippe gewonnen hat in Italien. Es könnte auch sogar zum Sprint kommen, was wir bei den Männern nachher sehen werden. Pascal Ackermann ist wohl dabei. Also es rechnen auch ein paar mit einem Sprint, was natürlich dann einigen Fahrerinnen auch entgegenkommen würde. Also Marianne Voss, die wird sicherlich auf einen Sprint hoffen und Demi Wollering auch. Also das ist gar nicht so ganz klar, wie so ein Rennen dann auch ausgeht. Und dann hängt sehr viel auch davon ab. Wir haben es bei der Europameisterschaft auch gesehen, wie hart wird so ein Rennen gefahren? Welches Land fühlt sich berufen, überhaupt eine Nachführarbeit zu machen? Wann ist welche Nation zufrieden mit der Gruppe, die vorne steht und sowas? Das ist immer sehr, sehr unvorhersehbare Rennen dann.
Wir können ja mal noch auf die Zahlen schauen, dann beim Frauenrennen. Also es sind so knapp um die 1000 Höhenmeter wohl. Insgesamt die Strecke 157 Kilometer lang. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sonst von belgischen Klassikern an Höhenunterschieden erwartet. Allerdings muss man sagen, dass eben dann auf diesen Circuits es einfach extrem wellig wird. Also da sind so viele kleine, eklige Anstiege. Auf diesem größeren, auf dem sie dann zwischendrin fahren, ist auch ein Anstieg dabei, der zwischenzeitlich mal 18% hat. Und auf diesem Schlussrundkurs, auf dem sie dann noch eben zweimal unterwegs sind, da gibt es dann auch nochmal Anstiege, die so um die 8-9% haben. Also ist einfach sehr eklig und ungleichmäßig zu fahren. Und deswegen, glaube ich, wird es hinten raus trotzdem sehr, sehr schwierig werden, weil wenn du da über so einen ungleichmäßigen Kurs extrem viele Attacken fährst, dann ist das einfach super schwer zu kontrollieren und dann wird das richtig eklig und hart. Und von dem her werden es trotzdem ja die klassikerfesten Fahrerinnen am Ende machen, meiner Meinung nach. Dann schauen wir zum Herrenrennen, oder? Gibt es noch was zu den Frauen zu sagen?
Ich hätte noch einen Rückblick kurz, weil man es zumindest noch kurz erwähnen sollte, finde ich auch die Bronzemedaille von Antonia Niedermayer im Zeitfahren der Juniorinnen. Kommt hier aus Bayern, bei uns quasi um die Ecke, ist quasi der Anton Palzer in Jung. Eigentlich auch noch Skibergsteigerin, wird auch von Dan Lorang trainiert. Brutale Maschine, muss man sagen. Fährt meines Wissens auch erst seit diesem Jahr wirklich Rad und wird jetzt direkt Dritte im Zeitfahren der Juniorinnen. Da würde ich sagen, ist auch ein Talent, auf jeden Fall auf dem Weg ins richtige Hobby, sagen wir mal so, weil ich mir bei ihr noch nicht sicher bin, ob die Skibergsteigerinnen-Karriere schon vorbei ist oder ob sie noch beides machen will. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist ja die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft ein Fingerzeig in die Richtung.
Und wie hieß der Belgier, der sein erstes Straßenrennen überhaupt gefahren ist? Der kam vom Cyclocross oder was? Und da hat auch, ist direkt
ich glaube, es war sein erstes Straßenrennen außerhalb von Belgien. Ja, und dann ist er direkt Europameister geworden, ja. Das ist auch eine gute Mischung. Also Cyclocross, Belgien und dann auf die Straße wechseln, auch das ist eine gute Kombination, die wohl erfolgsversprechend ist.
Da gab es ein, zwei in der letzten Zeit, die eine ganz gute Karriere gemacht haben von Cyclocross dann Richtung Straßenrennen.
Kurze Frage, Thomas Gellig, hast du gerade Skibergsteigen als falsches Hobby bezeichnet?
Nee, aber in meinem Skibergsteiger-Podcast mache ich genau andersrum, aber hier im Radsport-Podcast muss ich natürlich beim Radsport bleiben, ist ja klar.
Du hast also ein Geheimprojekt, oder wie?
Nein.
Okay.
Ihr seid meine wahren Freunde.
Aber jetzt kannst du kurz Werbung für deinen privaten
What's Podcast machen. What's up und bergab.
Bergauf.
Bergauf.
What's up, bergauf.
Genug davon. Ja. Oh Gott, Männerstraßenrennen.
So. Wisst ihr, wie man sich auf ein oder wie man sich auf ein WM-Straßenrennen am besten vorbereitet? Ich sag's euch.
Strawarzen.
Zwei Kandidaten, die da wohl dabei sein werden, die hatten offensichtlich nochmal Lust auf eine lange Radtour. Wenn man mal auf Strava schaut, Wout van Aert, am Tag nach seinem Silber im Zeitfahren, also einen Tag später, hat er sich gedacht, Mensch, heute setze ich mir mal 7 Stunden allein aufs Rad. Schön 229 Kilometer gefahren durch Belgien und so weiter. Vielleicht nochmal die Strecke 5-mal abgefahren oder wie auch immer. Und heute
war er sicher allein?
Ich glaube, er war alleine. Nee, einer ist noch mitgefahren, hast vollkommen recht. Sorry, zu zweit sind sie gefahren. Und Nils Polit hat heute auch nochmal den Vogel abgeschossen. Der war von der Kilometeranzahl eigentlich genauso lang unterwegs, aber eine Stunde kürzer. 37er Schnitt heute. Auf Instagram habe ich gesehen, da war ein bisschen Mototraining auch noch mit dabei. Aber schon eine Ansage. 226 Kilometer aus dem Training. Ich glaube, ich habe mal grob überschlagen. Es waren, glaube ich, 22 Comps, die er auf Strava geholt hat im Training. Das ist schon auch eine stabile Ansage. Und damit die Überleitung zum WM-Straßenrennen.
Ist er damit jetzt der Top-Favorit? Wenn du mit 20 Comps ins Straßenrennen gehst, bist du dann ganz vorne zu
Eigentlich
erwarten.
Ja. So sollte es normalerweise laufen. Aber was ich höre, wird er der Kapitän wohl der deutschen Mannschaft sein. Ich habe nach wie vor kein offizielles Aufgebot der deutschen Mannschaft gefunden. Aber was man hört, soll Nils Polit auf jeden Fall mit dabei sein und wohl auch Kapitän sein.
Das ist schon sehr seltsam, oder? Dass man nirgendwo richtige Startlisten oder vorläufige Startlisten findet.
Ich habe ja eine auf jeden Fall.
Aus Deutschland?
Ja. Also es, 6 Mann dürfen mit und es sind noch dabei im Aufgebot, laut Pro Cycling Stats. Nikias Arndt, Jonas Koch, Georg Zimmermann, John Degenkolb, Pascal Ackermann, Nils Politt und Max Schachmann. Also eine muss noch weichen von denen. Relativ ziemlich starkes Aufgebot, muss ich sagen, dass da dabei ist. Und Nils Politt soll wohl der Kapitän sein von der ganzen Truppe. Sicherlich auch passend für das Profil. Pascal Ackermann sicherlich, also so Joker-mäßig dabei. Um, falls es doch zum Sprint kommt, dass man ihn dabei hat. Und der Rest ist natürlich einfach super stark. Also John Degenkolb, Georg Zimmermann, Jonas Koch, Nikias Arndt, Max Schachmann. Egal, wer von denen Helferaufgaben auch übernehmen muss, was natürlich zwangsläufig ist, da weiß man schon, dass die gut machen werden. Also gerade Georg Zimmermann, der super starken Herbst auch fährt und eine super Saison, der würde ich da ganz vorne sehen auch, so ein Feld mal zusammenzuhalten oder in der Gruppe.
Können wir die Vorschau aufs WM-Männerrennen gleichsetzen mit der Vorschau auf Paris-Roubaix? Von den Leuten, die da ganz vorne zu erwarten sind, würde ich mal behaupten, sind es ähnliche.
Ah, nicht ganz. Dafür ist es, glaube ich, dann doch ein anderes Rennen. Also es gibt ein paar Leute, die Julia Alaphilippe zum Beispiel, der sicherlich jetzt auch eine Chance haben wird, den ich bei Paris-Roubaix nicht ganz vorne sehe.
Würde ich das nicht, aber sagen wir mal so Leute wie Nils Politt, für die Paris-Roubaix sicherlich eins der Jahreshighlights sein wird, die von Formaufbau auch darauf hin trainieren, kommt die WM allein vom Zeitpunkt dann dahingehend natürlich auch richtig. Das ist ja, glaube ich, genau die Woche vor Paris-Roubaix. Also dahin gesehen, Leute wie Politt, wie Wout van Aert, wie Mathieu van der Poel, also einige, die sich da Paris-Roubaix sicherlich im Kalender notiert haben, kommen entsprechend jetzt halt auch mit der entsprechenden Form auch dahin.
Bevor wir jetzt noch weiter Favoritennamen hier rausballern, möchte ich natürlich erstmal auch hier noch kurz die Strecke erklären, denn hier wird es noch wilder. Also, wir haben trotzdem natürlich den Start in Antwerpen. Danach geht es auf diesen ersten Rundkurs, der wird einmal gefahren, der dann auch später übrigens dann der Zielrundkurs wird, der wird einmal gefahren. Dann geht es auf den größeren Rundkurs, der wird auch einmal gefahren. Dann geht es zurück auf den kleinen Rundkurs, der wird viermal gefahren. Dann geht es zurück auf den großen Rundkurs, der wird einmal gefahren. Und zum Schluss gibt es noch 2,5 Runden auf dem kleinen Kurs. Soweit alle verstanden?
Du hast mich beim ersten Mal Rundkurs hast du mich verloren. Ich schaue nur auf das Profil.
Wie ist es dann, wenn die im Mannschaftsbus das vor so Rennen besprechen? Glaubst du, die werden auch schon alle, sind auch schon alle verloren, wenn nur der Teamchef Rundkurs sagt?
Ich würde mal behaupten, die meisten haben sich schon mal angeschaut oder sind ja auch schon da. Was ich lustig finde allerdings, was mir immer oft gut gefällt, ist ja diese grafischen Vorschauen, eine Streckenvorschau bei der Tour de France, kennt man es, Etappe ist vorbei, man schaut auf morgen und dann fährt er dieser Punkt, fährt hier schön durch die Alpen hoch und runter, links, rechts und so weiter und fährst diesen ab und du siehst auch, was für eine Strecke das wirklich ist. Am Ende wird rausgezoomt und dann siehst du, oh, dieser grüne Punkt hat einen ganz schön weiten Weg gemacht. Ob es das zur WM auch gibt, würde mich interessieren, weil das dreht sich einfach nur die ganze Zeit wild her im Kreis. Also wenn da jemand was rausfindet, ob es eine animierte Grafik für die Strecke gibt, bitte her, würde ich mir gerne anschauen.
Ist aber auf jeden Fall was für die Zuschauer. Wir hatten das ja schon öfter jetzt bei Weltmeisterschaften. Also so Rundkurse ist natürlich einfach für ZuschauerInnen cooler. Man sieht die Leute einfach öfter.
Und es sind ja zumindest keine Rundkurse auf irgendwelchen Rennstrecken. Das ist ja schon mal was.
Die Rundkurse auf Rennstrecken haben wir, glaube ich, auch deshalb gemacht, weil man da relativ gut eingrenzen kann, wer da hinkommt als Zuschauer. Also die sind einfach per se schon mal eingezogen.
Und weil man halt nicht so viel Straße absperren muss, das ist halt teuer.
Ja, das kommt noch dazu. Aber man kann halt, also jetzt unter Corona-Bedingungen ist es natürlich sehr viel leichter auf so einer Formel oder auf so einer Motorsportstrecke, weil die sowieso eingezäunt sind. Da kann man dann kontrollieren, wer da hinkommt. Aber vollkommen richtig, ja. Ist auch günstiger wahrscheinlich, als so viel Straße abzusperren.
Wir haben schon über die einzelnen Favoriten gesprochen. Wer hat das stärkste Team? Dänemark oder Slowenien?
Italien.
Stark. Aber schon absurd. Also Dänemark und Slowenien, die kommen da schon mit einer massiven Truppe dahin. Wenn man sich das überlegt, Roglic, Pogacar, Matej Mohoric, Jan Tratnik. Also das sind schon gute Leute bei Dänemark. Kasper Asgreen, Magnus Kort, Mats Pedersen. Auch da sind schon stabile Fahrer entsprechend dabei. Bin ich gespannt, mit welcher Taktik die sie jeweils angehen werden.
Wie wird denn das Wetter? Das ist erstmal die erste Frage. Weil sonst ist Christoph natürlich Top-Favorit.
Könnte wohl auch windig werden, also Wind kann auch eine Rolle spielen, haben jetzt meine Frau noch nicht erwähnt, könnte aber auch eine Rolle spielen. Ich finde es aber lustig, tatsächlich, dass du Belgien nicht genannt hast als absolute Top-Truppe. Also ich lese jetzt mal die vollständige oder das, was bisher raus ist, wer fahren könnte. Evenepoel, Van Aert, Tim de Klerk, Jasper Stuyven, Dylan Teuns, Thijs Benoot, Victor Campenaerts, Yves Lampaert.
Ja, so die eine Chance haben, ganz ehrlich.
Ja, weiß ich auch nicht. Da hast du recht. Da, hast
da,
du
bin,
recht.
Ich mir, da bin ich mir tatsächlich aber unsicher bei Belgien. Ich würde behaupten, die müssen mit einer guten Strategie hin. Weil Remco und Wout sind mir zwei zu große Favoriten auf einen Sieg, dass du da taktisch dir das verspielen könntest.
Ich glaube, die Taktik ist relativ easy für die, oder? Die wird jetzt schon feststehen.
Alles für Wout?
Naja, gut, erstmal Wout kann ja aber länger sitzen bleiben, weil wie, was wir bei der Europameisterschaft gesehen haben, dann, dass Evenepoel nicht sprinten kann. Er kann viel, aber sprinten, das kann er nicht mal im Ansatz. Also das war, so, das war ein peinliches Aufgebot gegen Sonny Colbrelli. Danach hat er sich noch aufgeregt, weil Sonny Colbrelli verständlicherweise... Er
kann schön beleidigen, das haben wir auch gesehen.
Ja, er ist dann leicht angeschnappt. Und Sonny Colbrelli hat sich natürlich gedacht, nee, warum soll ich denn mit dem führen, auch wenn die von hinten wieder ranfahren, ich bin hier sowieso der Schnellste. Und dann hat Evenepoel, war sehr, sehr sauer und wurde halt von Sonny Colbrelli aber wirklich eiskalt abgesprintet um den Europameistertitel. Und ich würde auch Sonny Colbrelli reinwerfen für diesen Titel der Weltmeisterschaft, den, ich glaube, mit dem in der aktuellen Form will wirklich absolut niemand auf den letzten Kilometer fahren.
Das ist ein Problem, der Mann. Und der ist für dieses Profil scheinbar auch perfekt gemacht. Nicht nur scheinbar, sondern er ist perfekt dafür gemacht. Also den habe ich auch ganz, ganz oben auf dem Zettel.
Und die haben ein sehr gutes Team. Auch Italien mit einer sehr, sehr starken Mannschaft dabei. Plus, was wir bei der Europameisterschaft gesehen haben, die schaffen es, ihre Taktik durchzudrücken. Also mit Moscon, der einen ganz klaren Auftrag hat, auch Ausreißergruppen zurückzuholen und so. Die ordnen sich da relativ gut unter und fahren dann eben für Sonny Colbrelli. Und das ist auch sehr, sehr wichtig bei so einer Weltmeisterschaft. Weil Thomas, wie du es gesagt hast, also es könnte natürlich auch sein, dass Wout van Aert, Evenepoel ist vorne mit einer 7-Mann-Gruppe und dann ist Wout van Aert hinten. Was machen sie dann? Ja, also da kann es auch einfach schief gehen und dann fährt Wout van Aert selber nach vorne und da kann es drunter und drüber gehen, wenn sie sich nicht einig sind. Und Evenepoel, du hast es auch angedeutet, ist schon ein Hitzkopf.
Vielleicht könnte Wout auch wieder sein Olympia-Problem bekommen. Dass einfach alle warten, bis wenn er nicht vorne dabei ist, dass einfach alle warten, bis er führt, weil sonst macht erstmal niemand irgendwas. Aber gut, wir haben dann Mathieu auch noch dabei. Insofern wird das ja ein bisschen auf andere Schultern vielleicht auch verteilt. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Mathieu van der Poel. In welcher Form können wir ihn bei der WM erwarten? Wenn er in Topform oder wenn er in normaler Form ist, ist er für jedes Rennen ein Favorit.
Ja, er war zuletzt jetzt zumindest, nachdem er ja im September, glaube ich, noch am Anfang des Septembers mal bei einem Rennen dann ausgestiegen ist, wieder jetzt in besserer Form. Und ich glaube, klar, der Mann wird alles dafür geben, hier Weltmeister zu werden. Das ist keine Frage. Nach dem Jahr ist ihm das auf jeden Fall natürlich zuzutrauen.
Und aber es war halt noch abzuwarten, wie er von seiner Olympia-Verletzung zurückkommt.
Ja, aber nach der Pleite hat er ja noch ein bisschen Wut im Bauch.
Ja, auch das. Das ist nicht zu
unterschätzen. Mathieu van der Poel mit Wut im Bauch, das haben wir auf der zweiten Etappe der Tour de France gesehen. Was dann passiert.
Also ich glaube, man kann einfach festhalten, es gibt...
Wer fährt früher weg? Remco oder Mathieu? Das ist eigentlich die Hauptfrage. Remco mit 50 Kilometer to go und Mathieu mit 40 hinterher.
Ist richtig. Wenn sie zusammenarbeiten, dann wird es allerdings sehr schwierig.
Ja, gut, aber dann hat Remco wieder sein Sprintproblem. Aber das wäre natürlich eine hervorragende Gruppe. Mathieu und Remco vorne weg.
Man kann auf jeden Fall festhalten, es gibt unfassbar viele Favoriten. Also es ist ein unglaublich starkes Feld. Marc Hirschi ist wieder in Form bei der Tour auf Luxemburg. Sehr, sehr stark gefahren. Wenn ich dann Kasachstan mit Alexei Lutsenko, Frankreich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die haben Christophe Laporte, der super drauf ist, Anthony Turgis, Julien Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, also unglaubliches Feld an Fahrern, die was reißen können. Ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, da auch abzuleiten.
Einen hast du jetzt aber nicht genannt und das finde ich nicht okay. Michael Gogel.
Michael Gogel.
Das ist und doch eigentlich
Ethan Hayter. Fucking Gogel.
Ethan Hayter hast du auch noch nicht genannt. Was ist los mit dir, Jonas? Heute viel zu wenig Ethan Hayter hier in deinem.
Ja, es ist
Hater's verrückt. Gonna hate.
Ja, Großbritannien hat natürlich noch Pidcock dabei. Also das ist einfach ein unglaublich gutes Starterfeld und ich glaube, es wird ein unglaublich hartes Rennen. Einfach weil so viele Leute gewinnen können und so viele Leute auch ein hartes Rennen brauchen, um gewinnen zu können. Also es wollen einfach nicht viele mit den Sprintern ankommen. Das heißt, es wird aus meiner Sicht zumindest ein hartes Rennen werden, wo dann eben nur noch diese absoluten Top-Leute übrig bleiben, die da dann um den Sieg kämpfen werden. Und freue ich mich richtig drauf.
Keine Vorankündigung. Jetzt tippen. Drunk-Bet, Hard-Bet oder Kopf? Wer macht's?
Ich war zuletzt schon das erste Mal dran, deswegen reiche ich mich diesmal hinten ein.
Ich sage als Kopf, sage ich Mathieu van der Poel, macht's tatsächlich. Als Herz gehe ich auf. Da muss ich mal schauen, fährt er mit? Scheiße, das bin ich natürlich aufgeschmissen. Kasper Asgren ist nicht dabei. Doch, Kasper Asgren, natürlich. Kasper Asgren, sagt mein Herz. Und Drunkbet ist Marc Padun macht's.
Okay. Mein Kopf sagt. Oder möchtest du zuerst, Jonas?
Ich lasse dir gerne den Vortritt. Ich studiere hier noch ein bisschen die Liste.
Colbrelli, sagt der Kopf. Das Herz sagt, es regnet. Und Alexander Christoph holt sich das Ding. Und Drunk Bet, es muss ja nur eine betrunkene Wette sein. Wir müssen ja nicht auf Platz 1 wetten. Meine betrunkene Wette ist Wout auf Silber.
Ja, also gut, dann erweitere ich meine betrunkene Wette. Remco biegt falsch ab und rastet komplett aus.
Mein Kopf-Tipp ist Wout van Aert. Herz ist Peter Sagan. Ich würde mich freuen, ich habe ihn vor dem Jahr so ein bisschen beerdigt. Ich habe gedacht, er gewinnt nicht mehr, deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn er einfach Weltmeister
wäre. Richtig beerdigt.
Wenn er einfach Weltmeister werden würde, finde ich natürlich sehr, sehr lustig. Und mein Drunkbet ist natürlich Ethan Hayter. Ich werde weiter bei ihm bleiben. Er wird es machen.
Dann müssen wir dasselbe natürlich auch noch bei den Frauen machen.
Kopf. Ellen van Dijk zieht es einfach durch. Ich mache den goldenen Herbst perfekt. Herz, natürlich Liane Lippert. Drunkbet reiche ich gleich nach. Jetzt erstmal ihr.
Mein Kopf sagt, glaube ich, dass ich, schwierig. Ich glaube, Van Vleuten wird es machen. Langer Solo-Ritt. Mein Herz würde Lisa Brennauer das Ganze gönnen. Und Drunkbet, da muss ich auch nochmal nachdenken, wen ich da reinwerfen könnte. Den machen wir ganz zum Schluss, Thomas, oder? Den hängen wir hinten an.
Ja, ich finde tatsächlich auch einfach noch keine arg auskunftreiche Startliste. Da ist mir noch zu viel offen.
Das ist ein Problem. Ich sag vom Kopf her Wollering, die macht das Ding. Vom Herz Lotte Kopecky, Heimsieg, würde ich ihr gönnen, vor eigenem Publikum. Und Drunkbet. Drunkbet, das ist eine gute Frage. Wen nehme ich hier als Drunkbet?
Drunkbet, Elisa Longoborghini macht einen taktischen Fehler.
Ja, das ist so richtig. Ich hab's
nämlich. Das würde ich auch als Drunkbet mit einfügen. Ich weiß noch nicht welchen. Aber, Drunk-Tipp, Elisa Longoborghini. Was machen Sie? Fahren bestimmt am Ende noch 2-3 Runden, ne? Elisa Longoborghini ist auf der vorletzten Runde in Führung und jubelt schon. Mein Drunkbet.
Und spielt noch einen Minuten Vorsprung zusammen mit Kasia Nivea-Doma.
Mein Drunkbet ist, Holländerinnen werden sich nicht einig, zanken sich hinten und vorne, fährt irgendeine wahrscheinlich Marlen Reuser raus und gewinnt das Ding.
Wer macht die Anna Kiesenhofer bei dem Rennen? Das ist die Frage dann.
Oh, das wäre natürlich stark. Da wissen wir es tatsächlich auch nicht. Ist die dabei?
Ich weiß es nicht. Also sie war ja beim Zeitfahren, war sie ja da. Ich weiß noch nicht, ob sie beim Straßenrennen teilnehmen wird, aber ich frage mich, wer sonst. Aber wie gesagt, die Startlisten sind sehr schwierig, da irgendwas rauszufinden.
Ja, sie wird schon wahrscheinlich fahren. Dann ist das doch mal nochmal eine gute Drunkbet.
Die Olympiasiegerin nimmst du als Drunkbet? Wow.
Ich glaube, sie würde sich selbst als betrunkene Wette sehen. Außerdem, Drunkbet stimmt hier vielleicht ganz gut, weil ich weiß nicht, wie viel sie nach Olympia gefeiert hat, aber vielleicht ist ja noch ein bisschen Restalkohol dabei.
Was heißt gefeiert? Wie viele Vorlesungen sie wahrscheinlich seitdem schon vorbereitet und gehalten hat. Das eher. Wobei, vielleicht war es so eine erste Woche, weißt? Vielleicht war sie in der Uni noch und hat die erste Woche schön mitgenommen mit der Goldmedaille um den Hals. Schön hier 20 Euro in jedem Club. Kriegst du 3 Drinks umsonst und die anderen überteuerten aus dir dein ganzes Studentenbudget drauf. Schön.
Ja, die muss als einzige richtig arbeiten von den obwohl, nee, das gilt eigentlich nur für das Männer-Peloton. Bei den Frauen sind sehr, sehr viele, die noch einer geregelten Arbeit nachgehen.
Die hätte bestimmt auch noch eine Herz-OP zwischen eingeschoben oder wie auch immer. Bei den ganzen Medizinerinnen. Okay, dann sind alle Tipps. Oder hast du deinen Drunkbet schon abgegeben? Habt ihr beide? Jonas fehlt noch, oder?
Nee.
Ich hab schon.
Ja, okay. Dann steht ja alles. Wahrscheinlich wird es keiner von unseren, wie viele Namen haben wir jetzt genannt? 18 genannten Namen wird wahrscheinlich keiner irgendwas machen. Aber wir werden es sehen.
Ja, bei den Männern ist das Feld einfach viel zu verrückt. Also ich bin wirklich meist ganz geplättet, wenn man sich das anschaut. Also wie lange wir gebraucht haben überhaupt. Wir haben noch nicht mal über den Namen Julien Alaphilippe richtig gesprochen, der per se meistens eigentlich ein Kandidat ist für ein Tagesrennen. Also daran sieht man ja schon, dass das für ein verrücktes Feld ist. Ein Satz noch zu Jannik Steimle, der leider nicht dabei ist, so wie ich das hier mitnehme, der aber bei der Tour der Slowakei Peter Sagan im Sprint geschlagen hat. Also der ist auch relativ gut in Form.
Und Zweiter im GC wird. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Starke Rennen gefahren.
Also das mit den Sprintern und Sprintausbildung bei De Koenig scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Im Vergleich jetzt zu dem, was der Teamchef in irgendwelchen Interviews macht. Das ist eine wirkliche
Drunk-Bet. Das lassen wir jetzt wirklich weg. Ja, das ist ein drunk old guy einfach. Aber ich muss mich auch fragen, kannst du in der De Koenig-Clique auftauchen, wenn du kein Saisonrennen gewonnen hast? Vielleicht ist für Steimle auch wichtig. Einfach so in der Gruppe, weißt, jeder hat irgendwie das schon. Und das ist wie in der Schule früher, jeder hat ein Handy und du bist der Einzige, der noch kein Handy hat. Das ist auch ja auch schwierig. Also ich glaube, du brauchst da schon einen Saisonsieg, brauchst dich schon, um da coolen Clique
dann
dabei zu sein.
Vom Wolfpack gewinnt ja jeder einfach ausgestoßen. Wie so ein Findelkind wird man dann zurückgelassen.
Er hat auch, hat bei uns ja auch gesagt, dass er ja in dieses erste Klassiker-Team rein will. Und ich glaube, dafür ist es auch nicht schlecht, hin und wieder mal ein Rennen auch gegen große Namen zu gewinnen. Er muss ja einfach dann von seinem Profil her, muss er dann so jemanden wie Florian Seneschal fast da verdrängen. Das ist natürlich gar nicht so einfach, da leistungstechnisch ranzukommen an diese Jungs, diese absolute Top-Riege, die sie haben. Aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg und vielleicht sehen wir nächstes Jahr tatsächlich mal bei einem der großen Klassiker in diesem Wolfpack-Team.
Finden wir noch ein paar Rennen, über die wir kein Wort verloren haben im Zweifeljahr. Ich habe das Gefühl, die letzten zwei Wochen waren 873 Rennen. Frankfurt-Eschborn haben wir noch nicht mehr erwähnt. Jasper Philipsen, herzlichen Glückwunsch. John Degenkolb, schade. Aber ich würde sagen, schauen wir uns die WM an. Wir werden nächste
das kannst
Woche
du ja
wieder,
dann in deinem Bergsteiger-Podcast kannst du das nochmal mit so aufgreifen, alles.
Alles hört was rein, wird ganz groß, kommt im Winter.
Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn nach der WM werden wir natürlich nochmal drüber sprechen und Paris-Roubaix steht natürlich auch noch an. Also nochmal richtig schöne Radsportwochen, die da auf uns zukommen. Bis dahin zwei schöne WM-Rennen. Sind natürlich auch noch die Junioren und Juniorinnen davor dran, aber Samstag und Sonntag, da schauen wir natürlich nochmal ganz genau drauf. Bis dahin, eine schöne Woche.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.